Kapitel 2 Rauswurf beim NDR. Eine folgenreiche Begegnung. Pressekonferenz, Donnerstag, 6. September 2007. Es ist 10.45 Uhr. Mein Mann und ich gehen in Begleitung von Claudia auf das Bundespresseamt zu, wo direkt vor dem Eingang mein Verleger schon auf uns wartet. Er lächelt freundlich. Guten Morgen, liebe Frau Herrmann. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Nacht. Sollte ich ehrlich sein? Danke, ich habe prima geschlafen, schwindele ich. Es hat keinen Sinn, jetzt über persönliche Befindlichkeiten zu sprechen. Wir betreten das große Gebäude am Schiffbauer Damm im Herzen Berlins und begeben uns in den reservierten Raum. Etliche Journalisten von Funk, Fernsehen und Printmedien haben sich bereits eingefunden. Wir werden begleitet von knipsenden Fotografen, die mit grellem Blitzlicht ihre ersten Fotos schießen. Der Verleger und ich setzen uns auf die für uns vorgesehenen Stühle an einem längeren Tisch, von wo aus wir einen Überblick über den ganzen Raum haben. Claudia tupft uns beiden noch einmal mit einer Puderquaste über das Gesicht. Man reicht uns zwei Gläser mit Wasser. Einige Journalisten fragen, ob ich im Anschluss an die Pressekonferenz für Interviews zur Verfügung stünde. Natürlich werde ich das tun, dafür sind wir hier schließlich alle zusammengekommen. Der Pressechef des Verlages hatte bereits im Vorfeld einige Termine fest vereinbart, sodass diese Veranstaltung für mich ohnehin länger dauern wird, als die eigentliche Konferenz, für die eine Stunde angesetzt worden war. Um Punkt 11 Uhr beginnt der Verleger mit der Begrüßung. Er weist darauf hin, dass das Buch »Das Prinzip Arche Noah« aus seiner Sicht ein gesellschaftspolitisch wichtiger Beitrag sei, wie auch das ebenso in seinem Verlag zuvor erschienene Werk »Das Eva-Prinzip«. Während seiner Ausführungen wird plötzlich die Türe aufgerissen und eine zu spät gekommene Journalistin stolpert förmlich herein. Sie reißt dabei beinahe den neben dem Eingang aufgestellten Büchertisch um und nimmt geräuschvoll Platz. Ich ahne zu diesem Zeitpunkt nicht, dass diese Frau nur kurze Zeit später für eine der traumatischsten Phasen meines ganzen Lebens verantwortlich sein wird. Der Verleger und ich hatten uns im Vorfeld eine Vorgehensweise zurechtgelegt, damit unserem neuen Buch nicht dasselbe braune Missgeschick drohte wie dem Eva-Prinzip. So hatte ich auf der letzten Seite eine sogenannte Schlussbemerkung formuliert, in der ich mich von jeglicher politischer Vereinnahmung distanziere. Der Verleger liest meine Schlussbemerkung vor. Sie lautet: Zu meinen Freunden und Bekannten gehören Schwule, Lesben, Verheiratete, Geschiedene, Alleinerziehende, Alleinstehende, Familien, Ausländer, Deutsche, Behinderte, Kranke und Gesunde. Sie gehören ganz unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften und Religionen an, also Katholiken, Protestanten, Buddhisten, Moslems, Juden, Atheisten und andere. Sie haben unterschiedliches Alter und sind Mitglieder unterschiedlicher Parteien, außer es handelt sich um extremistische, fundamentalistische, links- oder rechtsradikale Gruppen, die ich aus tiefster Überzeugung ablehne. Wenn solche Gruppen meine Gedanken für ihre Propaganda benutzen wollen, so ist das gegen meinen Willen. Ich bin ansonsten weder gegen irgendeine Gruppe, noch liegt es mir im Sinn, sie anzufeinden, denn sie bestehen ja aus Individuen mit unterschiedlichen Charakteren. Für mich gilt nur der Einzelmensch. Ich selber gehöre weder einer Partei noch einer Sekte oder irgendeiner Glaubensgemeinschaft an. Ich bin also nicht evangelisch oder katholisch, sondern von Geburt an konfessionslos. Meine Erfahrung zeigt, dass man trotzdem alleine Gott als die oberste und mächtigste Kraft der gesamten Schöpfung anerkennen und ihm dienen kann. Der einzige Grund, warum ich Bücher wie dieses oder auch vorherige, gesellschaftspolitisch kritische Bücher schrieb, ist meine Sorge um unsere Gesellschaft, um die Menschen und vor allem auch um die Kinder. Zitat Ende. Der Verleger liest den gesamten Text vor und betont in diesem Zusammenhang noch einmal nachdrücklich, dass weder er noch ich etwas mit rechtsradikalem Gedankengut zu tun haben wollten, das Gegenteil vielmehr der Fall sei, und dass wir uns beide dringend verbäten, in diese Nähe gerückt zu werden, nur weil wir uns für die Familie und die Aufgabe der Mutter ihren Kindern gegenüber stark machten. Er distanziert sich erneut, energisch von jener fanatischen Ideologie, die Deutschland einst ins Verderben riss, vor allem jedoch auch mit Blick auf die zurückliegende verheerende Erfahrung des Eva-Prinzips, aus dem unter anderem mit unerträglicher Bosheit und gleichzeitiger Oberflächlichkeit das Eva-Braun-Prinzip gemacht wurde. Nach weiteren Erläuterungen übergibt er mir das Wort und ich bestätige das Gesagte ebenfalls mehrmals und mit allem Nachdruck. Die zurückliegenden Erfahrungen haben ihre Spuren hinterlassen. Das wird uns beiden im Verlaufe dieser Veranstaltung deutlich. Nachdem ich eine kurze Erklärung über Grund und Sinn des neuen Buches abgegeben und über meine persönlichen Ziele in diesem Zusammenhang gesprochen habe, eröffnet der Verlagschef die Fragerunde für die anwesenden Journalisten. Es sind etwa 30 Personen anwesend. Als eine der ersten stellt die zu spät gekommene Journalistin, die später als Barbara Möller vom Hamburger Abendblatt dafür sorgen wird, dass ich monatelang wie eine Verbrecherin medial durch das Land gejagt und den gesellschaftlichen Status der Persona non grata erhalte, meinen Arbeitsplatz und nahezu alle weiteren beruflichen Angebote verlieren werde, die bedeutsame Frage, wie viel Geld ich denn mit dem Buch verdienen würde und wie hoch die Auflage sei. Damit ist ihr Informationsbedarf anscheinend gedeckt. Sie wird im Verlauf der Veranstaltung keine weiteren Fragen mehr stellen. Sie schreibt und schweigt. Meinen Mann, der an der Eingangstüre steht und die Journalistin seit dem verspäteten Hereinkommen genauer beobachtet, beschleicht ein ungutes Gefühl, wie er mir später sagt. Die Veranstaltung geht ohne nennenswerte Ereignisse zu Ende. Die Journalisten fragen, interessiert bis kritisch nach. Einer versucht, mit der Frage zu provozieren, ob er selbst aus meiner Sicht nun gestört sei, weil er in einer DDR-Kinderkrippe groß wurde. Wenn es in seiner Kindheit nicht weitere Risikofaktoren gegeben habe, wie zum Beispiel die Trennung der Eltern, Gewalt oder Alkoholprobleme etwa, müsse dies nicht unbedingt sein, entgegne ich ihm. Einige lachen, andere schauen ernst. Er hat keine weiteren Fragen. Zum Thema Familienpolitik des Dritten Reiches etwa gibt es außer weiteren Distanzierungen des Verlegers und mir keine Nachforschungen. Im Anschluss werden Schnittchen gereicht, Journalisten kommen zu Einzelinterviews. Der Fernsehsender RTL hat einen seiner Star-Autoren geschickt, dieser führt ein ausführliches Gespräch mit mir vor laufender Kamera, nicht ohne mir anschließend zustimmend zu versichern, dass es auch in seinem Sender berühmte Moderatorinnen gäbe, die traurig darüber seien, dass sie wegen der hohen beruflichen Anforderungen ihren Kindern nicht immer gerecht werden könnten und sich deswegen mit ständigen Schuldgefühlen herumplagen würden. Das Interview wird am selben Abend ausgestrahlt, der begleitende Ton fällt nicht gerade freundlich aus, vielmehr wird hier, wie schon so häufig, der gewohnte politisch korrekte Eindruck wiedergegeben, dass eine ehemals professionelle ARD-Moderatorin sich an einem längst verstaubten Thema verhoben und sich dabei gehörig vergaloppiert habe. Doch Missverständnisse, die mit fragwürdigen politischen Inhalten zusammenhängen, werden an keiner Stelle sichtbar.